Hallo und herzlich willkommen hier zum Mindgame Fußball Podcast. Mein Name ist Christoph und ich helfe Fußballern und Fußballerinnen dabei, alles, was ihnen steckt, auf den Fußballplatz zu bringen, ohne dass sie dabei den Spaß verlieren. Und jetzt und hier in dieser heutigen Folge geht es um ein sehr spannendes Thema, welches ich mit dem großartigen Holger Fischer anschauen darf. Eins auch ja, seiner Herzensthemen und glaube ich auch etwas, was extrem spannend ist, auch für dich, wenn du es noch nie gehört hast. Lass dich darauf ein, es kann dir extrem viel bringen, denn es kann auch einen riesen Unterschied machen, wenn du die Sachen für dich nutzt. Und zwar geht es ums Thema Hochbegabung, Hochsensibilität, HSP im Allgemeinen. Und ja, Holger, sehr schön, dass du am Start bist.
Vielen Dank, dass ich da sein darf, Christoph.
Dann lass uns da gerne mal reinstarten. Vielleicht für alle, die das ja noch nie gehört haben, so, weil wir leben ja in Deutschland aktuell oder vielleicht du, der gerade zuhörst, auch Österreich, Schweiz oder was auch immer. Was bedeutet das? Hochbegabung und Hochsensibilität, HSP, nimm uns da gerne mal mit.
Also vielleicht gleich am Anfang, HSP heißt übersetzt High Sensitive Person. Weil wenn man dann von HSPler spricht, High Sensitive Person ist immer relativ lang. Also man sagt ja, dass es um so allgemein so 16 bis 20 Intelligenzen gibt. Also gibt es natürlich 16 bis 20 Hochbegabungen und die Höchstbegabungen, die mehrere von den Facetten beinhaltet. Wobei jetzt das Hochbegabung nicht damit zu tun hat, dass ich jetzt Einser schreibe, sondern Hochbegabung, die Definition ist ganz einfach. Ich habe pro Sekunde mehr Gedanken, mehr Bilder und denke im Normalfall in Lösungen.
Mega.
Das ist, hat mit Noten erstmal überhaupt gar nichts zu tun. Der in Deutschland mal sagt, ca. 20% der Bevölkerung, habe ich schon gesagt, sind es den HSPler. Jeder, der HSPler ist, ist hochbegabt, aber nicht jeder, der hochbegabt ist, ist HSPler. Das ist wichtig. Weil Hochbegabung spielt natürlich auch immer eine Geschwindigkeit eine Rolle des Denkens. Es gibt viele, die können, die reden schneller, wie Lucky Luke zieht. Wenn der zumindest die Comics da noch kennt, ne, der weiß, von was ich rede, ne? Und diese hochsensiblen Persönlichkeiten sind Menschen, die fühlen Dinge, bevor sie passieren. Was natürlich jetzt in so Sportarten wie jetzt Tennis, wie jetzt Fußball, Basketball, wie auch immer, wo immer mehr Speed ist, Voraussetzung ist überhaupt, oder eine der Voraussetzungen ist, überhaupt Weltklasse werden zu können, Dinge zu fühlen und zu handeln, bevor sie passieren.
Ganz
und
großartig.
Das sind Menschen unheimlich sensibel, die sind dann, manchmal haben sie ihre Eigenheiten, manche ist dann mehr geräuschempfindlich, manche ist mehr geruchsempfindlich. Viele haben dann so ihre Eigenheiten, die können zum Beispiel so, wenn man im Trikot da hinten schneiden, immer die Dinger ab, weil die Etiketten reiben können. Das sind Menschen, die dann auch manchmal auch sehr, sehr Stimmungsschwankungen unterliegen. Das sind Menschen, die dann oft auch ihre Ruhe brauchen und die auch suchen. Ja, und das hat jetzt dann aber nichts mit Weichei oder Warmduscher zu tun, sondern das ist einfach eine Fähigkeit. Wer jetzt zum Beispiel bei Netflix die Doku von Tyson Fury mal anguckt, das ist auch ein Voll-HSPler, da sieht man das zum Beispiel, da ist eine Taufe. Und da waren natürlich viele Menschen, Kamerateams, und wenn beim HSPler das Maß voll ist, dann steht er auf und geht. Also der ist dann irgendwann aufgestanden und hat gesagt, seine Hunde, geh spazieren. Natürlich während der Taufe kommt es natürlich richtig gut. Interessiert den dann aber in dem Moment. Ne? Das heißt im Endeffekt, die HSPler haben auch ganz andere Reaktionsmuster, wie jetzt der in Anführungszeichen normale Mensch.
So spannend. Ich glaube auch sowas allein schon, da merkt man es, glaube ich, schon auch wichtig, dass das jemand für sich erkennt und dann eben auch nutzen kann, weil sowas zum Beispiel einfach aufstehen und gehen, ich glaube, bei den meisten oder sowas, glaube ich auch, würde ich sagen, jetzt unbewusst, ohne mich damit mal beschäftigt zu haben, im Elternhaus so, ich glaube, viele haben in Deutschland auch diese Prägung abbekommen, nein, das darfst du nicht, nein, du musst jetzt am Tisch sitzen bleiben und so.
Genau.
Und das ist ja oft so, das ist ja echt oft so. Die Kinder eigentlich auch, weil es wollen immer aufstehen. Und ich bin jetzt sehr dankbar, auch bei mir in der Familie, dass ich so mit der jüngste Erwachsene bin, dass ich mit den Kindern immer aufstehen darf. Auch. mag ich auch viel mehr. Du hast jetzt schon ein paar Einblicke gegeben. Und ich kann es
auch. Sag gerne. War wichtig, viele Kinder, die unter ADSH diagnostiziert werden und Hochbegabten, sind teilweise auch HSPler. Das heißt, wenn dann solche Menschen unterfordert sind, haben die Kompensationsmechanismen, und das ist dann natürlich, dass sie zappelig sind, immer bewegend sind, immer neue Challenges brauchen. Und eins der wesentlichen Merkmale von HSPlern ist, die brauchen immer Herausforderungen. Das heißt, so, wenn man denen sagt, du musst es jetzt so und so und so machen und mach das so und so und so, machen sie es erstmal nicht. Es geht dann teilweise bis zur inneren Verweigerungshaltung. Und da gehen auch schon viele Karrieren kaputt. Das heißt, im Endeffekt, solche Menschen brauchen immer Herausforderungen. Das Risiko, das sind auch Menschen, die einen Hang zu Extremen haben. Also bei HSPler gibt es dann oft ab im Erwachsenen so das Thema Borderline, das kippt dann oft auch nach. Das heißt, weil es einfach die Dosis, wenn die zu hoch ist, kippt das System einfach um. Man erkennt manchmal HSPler, die dann zum Beispiel irgendeinen Fehler machen, auf einmal schreien die spontan los. Oder werden aggressiv, so aus dem Off. Das sind dann die sogenannten Übersprungshandlungen, die dann sein müssen, die natürlich jetzt in Deutschland eher schwer, eher mehr sanktioniert werden wie zugelassen. Und das ist ja auch einer der Gründe, zum Beispiel auch dieses Kampfsporttraining, weil du da letztendlich bewusst diese Dinge auch rauslassen darfst, die du jetzt zum Beispiel in der Rolle, in der Kabine und so nicht machen darfst. Und die meisten HSPler, die haben auch ein Gefühl, dass sie anders sind. Weil sie ja im Verhältnis zu den anderen Menschen, den anderen Kindern, Jugendlichen ja spüren, dass sie irgendwie anders reagieren, andere Reaktionsmuster haben. Aber als Kind und Jugendlicher denkst du ja nicht, boah, cool, ich bin anders wie die, habe besser mehr Fähigkeiten, sondern du denkst ja in allererster Linie immer, boah, scheiße, ich bin anders. Ich muss mich da jetzt irgendwie anpassen. Und dann beginnen halt diese Rollenspiele, ne? Vor allen Dingen, wenn du dann durch die Pubertät, dann durch den Fußball, so in diese Gleichmacherei und so, dann begeben die sich halt in Rollen rein und verlieren damit natürlich auch ihre Fähigkeiten, ne? Und was natürlich viel schwieriger ist, dieses ständige sich selber hinterfragen, ich bin nicht gut genug und ja, diese Ängste, diese Zweifel, weil letztendlich alle, die hochbegabt sind oder HSPler sind auch zugleich auch Zweifler. Je intelligenter Menschen sind, desto mehr zweifeln sie auch, weil ist ja relativ einfach. Du hast einen Sachverhalt und der einfach strukturierte hat zwei Lösungsmöglichkeiten, der Hochbegabte hat 20. Ne? Und viele eben von HSP haben auch deshalb immer oder regelmäßig Entscheidungsschwächen. Und wenn dann, sagen wir mal, die aus der emotionalen Ebene in die rationale Ebene kommt, ich muss jetzt nachdenken, gehe ich links oder rechts vorbei, habe ich schon verloren. Genauso Sanktionieren von Fehlern. In Deutschland, wir sind ja Fehlervermeider, ne? Und sagen wir, die HSPler, das sind, wenn die Challenge haben, denen sind die Fehler völlig wurscht. Wenn ich aber immer einen auf den Sack kriege, wenn ich Fehler mache, dann habe ich natürlich ein Problem und will natürlich auch Fehler vermeiden. Und da gibt es noch ganz viele Reaktionsmuster oder Verhaltensmuster, wo die HSPler einfach anders ticken, aber sich am Ende selber in Rollen begeben und sich selber gleich machen, respektive von Trainern natürlich auch gleich gemacht werden. Und dann heißt es, boah, eigentlich ist es ein Riesentalent wie ein Leroy Sané. Ich habe es letztes Mal so, also habe immer Schwierigkeiten mit Fremd- oder mit Ferndiagnosen, aber da lehne ich mich weit aus dem Fenster. Das ist ein HSPler. Wo dann auf einmal untertaucht, jeder sich fragt, ja, wo ist er? Und dann macht er zwei überragende Spiele, dann heißt er, da ist er. Na, und dann sind wieder diese Erwartungshaltungen, wo dann solche Jungs natürlich oft nicht zurechtkommen, weil sie ja im Hinterfragtmodus, in Rollenmodus und sonst sind. Ne? Und da haben wir in Deutschland elementar Nachholbedarf. Wie gehe ich mit solchen Menschen um, die letztendlich irgendwann die Unterschiedsspieler sind? Unterschiedsspieler ist ja nicht nur im Sturm, sondern sind auch zum Beispiel Mannschaftskapitäne. Ne? Wo dann meistens gar nicht wissen, wie viele Einflüsse haben, aber wenn sie dann sagen, wir gehen jetzt links rum, alle links rum gehen. Ne? Und der andere sagt, wir gehen jetzt links rum und keiner geht links rum. Ne?
Absolut.
Und
Auch
deshalb
wieder spannend.
kurzer Abriss, so, ne? Und von daher, der H oder die HSPlerin, die wissen schon, dass sie anders sind. Die würden sich aber nicht trauen, sich zu outen.
Ist auch letztendlich, also ein Aspekt kam mir da so in den Sinn. Du hast ja schon gesagt, ne, wir Fehlervermeidungsstrategien und so kriegen einen auf den Deckel. Wenn jemand aus der Norm tanzt, kriegt er einen auf den Deckel. Das heißt ja, als Kind bekommen wir gelernt dann oder bekommen verschiedene Menschen gelernt, so, wenn ich das mache oder wenn ich mich selbst lebe und einfach so bin, wie ich bin, eben meine Stärke ausführe, weil das ist ja auch etwas, Gerald Hüther auch mal gesagt, der hier auch im Podcast war, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, gehören Wissenschaftler, neurobiologischer Wissenschaftler, der meinte, dass eigentlich das, was in uns angelegt ist, wenn sozusagen einfach, also dass das Beste wäre, wenn es einfach sich automatisch entfaltet und es würde sich automatisch entfalten. Jetzt haben wir natürlich diese Herausforderung, es entfaltet sich automatisch, Aber dann kriegt jemand auf den Deckel dafür, für die Person, die er ist oder für Fähigkeiten, was auch immer. Und dann lernt er dieses Kind unterbewusst, oh, ich darf nicht so sein, wie ich bin, ich muss mich anpassen und so weiter und so fort. Und da geht er dann, wie du gesagt hast, viel verloren, oder?
Ja.
Jetzt ist es wahrscheinlich wieder so ein bisschen ein Balanceakt. Ich glaube, du hast, also ich würde gerne auf eine Sache erstmal zurückkommen. Du hast auch schon gesagt, in einer Podcast-Folge davor, dass bei dir das eben auch so ist, oder? Als HSPler und dass du auch wahrscheinlich dann schon immer gespürt hast, dass du anders bist und so weiter. Wann hast du das nicht nur unterbewusst, sondern wirklich bewusst für dich erkannt? Und wie würdest du jemandem das auch mit an die Hand geben, wie er das für sich vielleicht auch erkennen kann? Also ist dieser Gedanke wirklich so das Ding oder kann man das noch an gewissen anderen Dingen erkennen?
Also ich habe mich ja immer auch schon hinterfragt und dadurch, dass ich auch anders bin, habe ich natürlich eher manchmal gedacht, okay, wenn ich zum Psychologen gehe, habe ich wahrscheinlich 25 Diagnosen. Ja, und weil ich bestimmte Verhaltensmerkmale habe, die jetzt sagen wir außerhalb der Norm sind. Also das ist ja das Beispiel, ich habe ja so eine chronische Parkplatzthematik. Ne? Das heißt, oder wenn ich irgendwie weiß, ich fahre da und dahin, ist meine größte Angst erstmal, gibt es einen Parkplatz. Ja, und dann laufen zwei Navis, das heißt, so HSPler, die haben natürlich immer so ein Sicherheitsbedürfnis und bauen ihr ganzes Leben auf Sicherheit und auf Kontrolle auf. Ne? Und irgendwann mal sind's dann, kann auch die Kontrolle zu viel werden. Und letztendlich in einem kannst du aber lernen, so bestimmte Themen auf eine Thematik zu projizieren, sodass du bei anderen Themen ruhig bist. Und bei mir ist eben so diese Parkplatzthematik. Ne? Wenn du mich maximal stressen willst, dann sag, fahr mal mit deinem Auto auf einen leeren Parkplatz und stell's irgendwo hin. Das wäre für mich maximal Stress. Ne? Obwohl ich auf der anderen Seite auf der Rennstrecke schnell, also ich kann Auto fahren, aber überfordert mich kolossal. Ne? Oder wenn ich in eine Stadt reinkomme und drei Spuren, vier Spuren, hunderte von Autos, ne? Da tue ich mich extrem schwer. Und wichtig ist es ja auch, die Ehrlichkeit und die Offenheit zu haben, darüber zu sprechen, über den in Anführungszeichen liebevollen Hau, den ich da habe. Ne? Also Menschen, die kennen mich ja, ich bin ja gerne offen damit auch im Podcast, und wenn ich dann irgendwo eingeladen werde, die schicken mir schon Bilder, wie ich dann irgendwo fahren muss und wo ich parken kann. Weil die genau wissen oder machen einen Treffpunkt da, wo es also wirklich genügend Parkplätze auch gibt. Und das sind halt so, und da hast du, und jeder HSPler hat so seine Spielwiesen, wo er von außen betrachteten Menschen so erstmal als seltsam betrachtet wird, bis hin so nach dem Motto, ja, der hat einen Schuss weg oder sowas. Ne? Und das ist halt wichtig, das zu verstehen, dass es gar kein Schuss ist, sondern dass da im Normalfall immer irgendein Sicherheitsbedürfnis ist. Natürlich geht es manchmal auch ins Extreme rein, der dann 100-mal zurückläuft, ob er einen Herd ausgemacht hat. Ne? Das ist dann so die Extremform. Oder auch die viele HSPler sind auch überkontert. Die haben halt immer so diese chronische Angst, auch irgendwelche Krankheiten zu haben, verletzt zu sein. Und die spüren ihren Körper auch ganz anders. Das heißt, die fühlen schon, wenn so eine Muskelhaut einen leichten Einriss hat, wo der andere überhaupt gar nichts merkt. Nicht, wo man sagt, ja, da ist nichts und ja, lass dich nicht so um und da kann nichts sein und so. Da habe ich genügend auch Sportler, die letztendlich dann schon sich verletzt haben oder dann weg, weil die Ärzte erstmal gesagt haben, oh, da ist nichts und die Physio, da kann nichts sein und Ultraschall, bla bla bla. Ne? Aber die haben halt dieses Gefühl. Ne? Und die haben halt ein paar Reaktionsmuster, wie ich jetzt mit meinem Parkplatz, ne, haben es halt andere mit dem Essen oder mit Kleidung oder. Ne. Das heißt, du hast dann halt irgendwelche Spielwiesen, wo du deine Thematik einfach auch ausleben solltest und auch darfst, ohne dass von außen immer dir erzählt wird, das ist aber scheiße und du hast einen Hau weg. Ne.
Ja, mega spannend. Irgendwie kommt mir gerade so dieses Thema in den Sinn, also so Zwangsgedanken, gibt es ja auch sowas, was dann psychologisch diagnostiziert wird. Und der Zwangsgedanken, so ist eigentlich genau das, was du beschreibst. Ich glaube, das Wichtigste ist dann zu verstehen, Moment mal, ist ja gar nicht so schlimm. Einfach der Verstand ist ja trainiert worden im Schulsystem und so weiter. Das heißt, nie so richtig trainiert worden, wie er eigentlich hätte trainiert werden können oder sich entfalten können, sondern immer auf Problemen basiert und so weiter und so fort. Und das heißt, dass ja auch diese Sachen eben, wie zum Beispiel dann Zwangsstörungs, komisches Wort, aber dann jemand geht zurück und will den Herd ausmachen und so, denkt siebenmal darüber nach, einfach so für dich, wie du es jetzt beschrieben hast, wie ich es jetzt mitgenommen habe, einfach zu checken, hey, ist nicht schlimm, ist normal, aber das zu akzeptieren, ja, bei mir ist das so, aber nicht schlimm und so weiter und dann daraus das wieder, ja, anders denken, also das das Potenzial, was ja da ist, was automatisch quasi in Anführungsstrichen falsch genutzt wird, weil wir es damals falsch trainiert bekommen haben, nur auf Probleme, das wieder frei werden zu lassen, um es dann zu nutzen für irgendwas zu kreieren, wieder kreativ zu werden auf dem Platz oder was auch immer.
Du hast da einen wichtigen Punkt gesagt, der wichtig ist. Du sagst, es ist nicht schlimm. Wichtig ist, wenn du sowas hast, dass du, es ist normal und dass du diese Wertungen weglässt. Es ist nicht so schlimm, ist schon mal eine Wertung, die ja einen selber wieder unter Druck setzt, ne? Sondern das heißt, der Erbe ist ja nicht schlimm, ist ja sowas, was so eine Bagatellisierung von einer wesentlichen Wesenseigenschaft und Eigenheit. Und damit verhinderst du das. Also diese Sätze gerade, ist nicht so schlimm und so, bitte weg und diese Wertung weglassen, sondern auch nicht so Zwangsstörung das zu beschreiben, sondern das ist meine Spielwiese, wo ich mein Anderssein ausleben darf.
Das klingt
Ohne,
definitiv besser, ja.
genau, ohne dass es einer bewertet oder als nicht schlimm betrachtet, sondern es ist halt so. Ne? Ich meine, klar, wenn ich jetzt zum Psychologen gehe, der sich mit HSP nicht auskennt und erzählt ihm von meiner Parkplatz, erzählt er mir aus von Zwangsstörungen und bla bla und Kindheit und bla und so. Ne? Und bin dann 8 Jahre in der Psychotherapie. Damit will ich die psychologische Therapie nicht schlecht machen, damit ich nicht falsch verstehen. Aber das Thema HSP ist halt leider immer noch viel zu unbekannt. Und es gibt, ich habe tatsächlich auch Unternehmer oder Menschen, die das HSPler sind, die letztendlich auch schon jahrelang in psychologischen Betreuungen waren und dann einfach gesagt haben, war ich völlig von Arsch nicht, weil der hat eigentlich gar nicht, ich habe da Zwangsstörungen und Verhaltensauffälligkeiten und bla bla blub, ne? Und für irgendwas, was eigentlich völlig normal ist, ne?
So spannend. Das ist ja wieder der Aspekt, der dich ja auch sehr stark macht im Coaching, unter anderem, ne? Dann war diese Person beim Psychologen, aber der Psychologe hat gar nicht die Person erkannt, sondern nur irgendwelche Sachen aus dem Buch. Ja, das ist das und irgendwas diagnostiziert, aber die Person wurde nicht erkannt und damit kann ja gar nicht Coaching-Erfolg passieren.
Genau. Und wenn du jetzt versuchst, sag mal, diese Zwangsstörung wegzukriegen, ne, dann schaffst du, dann würde der vielleicht mein Parkplatz-Syndrom wegkriegen, aber dann hätte ich irgendeinen anderen Käse. Weil das ist Teil des Wesens oder Teil deines Seins und auf der anderen Seite, wo dann sowas ist, was die anderen als negativ bewerten würden, ist natürlich ein unendliches Potenzial. Ich lebe es jetzt letztendlich in dem Gefühl für Menschen und dass ich einfach fühle, wer das ist, aus. Der andere lebt es im Fußball eben aus. Ne? Und wenn dann, und es gibt genügend Kinder, die dann so ganz speziell sind, wo alle sagen, ja, das ist Autismus, da man redet auch gern von autistischen Menschen, weil die dann sie eher zurückgezogen sind, bla bla blub. Ne? Und das sind aber oft auch die meisten, also die schweren autistischen, alles Hochbegabte, die letztendlich dann irgendwann beschlossen haben, ich passe nicht in diese Welt, also lebe ich in meiner eigenen Welt. Weil der HSPler in der jetzt passt nicht in den Profisport, aber er kann sie in die Welt des Profisports passend machen.
Ja.
Ja, und auch da Eltern, die dann Kinder haben, die dann bestimmte Verhaltensauffälligkeiten erstmal haben, meistens haben es ja die Eltern auch, ne? Weil es ist ja, die Kinder sind ja immer die Spiegelbilder der nicht genutzten Ressourcen oder der eigenen Defizite. Ne? Um das eben auch nicht zu bewerten und sondern im Endeffekt im Gegenteil, es eher noch zu fördern, dass die Kinder einfach so sein dürfen. Oder Räume haben, wo sie so sein dürfen, weil in der Kabine kann ich es natürlich nicht leben, logisch, weil da werde ich zerfleischt, ne? Aber dann brauche ich ja andere Räume, wo ich das leben darf. Wenn du daheim auch mal erzählt wird, ja, du hast ja einen an der Murmel und es lasse ich mal nicht so um und ist ja, und ne? Wird es natürlich noch schwerer, einmal verletzungsfrei eine eigene Karriere aufzubauen.
Also auch wieder so viele wichtige und spannende Themen da drin. Ich will noch mal auf eine Sache zurück, die du davor auch, glaube ich, schon mal angesprochen hast in einer vorherigen Folge, und zwar, dass die meisten Profisportler letztendlich ja auch HSPler sind, weil es natürlich auch, wie du gesagt hast, gewisse Fähigkeiten damit am Start sind, die eben helfen, um letztendlich auch auf dem Platz irgendwie besser sein zu können. Was sind das? Also vielleicht auch da einfach ganz, ganz grob. Warum ist das so und was sind das für Fähigkeiten? Du hast es schon angerissen. Was sind das für Fähigkeiten, die dann jemand auch leben kann, nutzen kann auf dem Platz und wie kann das jemand dann auch weiterentwickeln? So.
Das ist ja die Aktionsschnelligkeit, ne? Die Fähigkeit, Dinge zu machen, womit keiner rechnet. Also wo ich dann auf der einen Seite im Dribbling das selber entscheiden kann, wie es in Richtung Messi oder Ronaldo, und auf der anderen Seite sind es natürlich strategische Themen oder können strategische Themen sein, dass ich die Bälle irgendwo hinspiele, wo keiner weiß, warum der die da hinspielt, ne? Und da muss man dann hoffen, dass der andere natürlich, die Mitspieler oft auch damit rechnen, dass überhaupt so ein Pass kommen kann. Und wenn die das dann entsprechend wissen oder erlebt haben, dann wissen die auch, okay, der spielt den Ball und so. Ne? Und dann ist es wieder eine Erfahrungsgeschichte. Aber das sind einfach diese Unterschiede, ne? Dinge zu machen, Dinge zu sehen, Dinge zu fühlen, bevor sie passieren, und schon einfach Dinge zu machen, womit keiner rechnet.
Voll.
Und es sich halt auch zu trauen.
Super schön.
Und einen Trainer zu haben, da, wenn es mal schief geht, eine zusammenfallet, sondern sagt, hey, cool, mach's beim nächsten Mal.
Ja, vielleicht das wäre noch interessant auch für Trainer. Was würdest du da vielleicht noch mitgeben, so als, ja, einfach mitgeben für Trainer, die das vielleicht jetzt auch sich wiedererkennen, Trainer, die gerade zuhören, sich wiedererkennen, ah ja, ich habe da auch so einen komischen bei mir in der Mannschaft, der macht immer das. Was würdest du so einem Trainer mitgeben, der das jetzt gerade hört und erkennt?
Sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also für mich gehört zum Beispiel das auf Dauer in Trainerausbildungen elementar dazu, das Thema Hochbegabung und HSP, weil das ist die Zukunft des deutschen Profisports. Und wo wir da auch irgendwo landen, wenn wir halt diese Leute identifizieren und letztendlich denen helfen, dass sie sich selber sein dürfen.
Voll. Super schön. Ich glaube, das ist auch so die Grundaussage, die man in der Komplexität, in der Tiefe des Themas, wo man wahrscheinlich noch viel weiter reingehen könnte, sagen kann: Ihr dürft euch so annehmen und akzeptieren, wie ihr seid, und das dann auch bestmöglich ausleben.
Auch wenn ihr anders seid.
Voll. Wow. Gibt es von deiner Seite aus, Holger, wir haben über viele Themen gesprochen. Ich glaube, extrem wertvoller Input auch von deiner Seite. Gibt es noch etwas, was du gerne mit reinbringen möchtest, was wir noch nicht angeschaut haben, jetzt im Laufe der 3 Podcast-Folgen?
Du, da gäbe es noch so viel. Ich glaube, reicht erstmal ein Input.
Das habe ich auch den Eindruck.
Und wenn die Kinder und die Jugendlichen, oder auch die Menschen, die das hören, ein paar Mal hören, ich glaube, du hörst halt immer, erfährst immer wieder neue Dinge, weil da ist so viel Wissen und so viel, ja, Anleitungen, Hilfe, Selbsthilfe dabei, und genau das soll ja der Podcast ja auch. Dafür ist er ja auch da. Ne? Und
ganz absolut. Dann, ja, danke ich dir in erster Linie, Holger, und danke euch auch fürs Zuhören. Und wenn ihr mehr erfahren wollt, wir werden jetzt hier bei der Folge auch nochmal Holgers Website verlinken, wo es auch die Bücher gibt, die Holger geschrieben hat. Auch sehr wertvoll, nutzt diese gerne für euch. Sonst könnt ihr natürlich auch über die Website persönlich Kontakt aufnehmen zu Holger, wenn ihr gewisse, ja, einfach das Bedürfnis habt, da Anfragen zu stellen. Holger hat es ja schon gesagt, er arbeitet natürlich nicht mit jedem zusammen, aber wenn das passen sollte oder so, habt ihr natürlich auch da die Möglichkeit. Und ja, danke dir nochmal von Herzen, Holger, dass du mit am Start warst. War mega spannend, mega wertvoll. Danke dir.
Sehr gerne, Christoph.
Dann danke euch auch fürs Zuhören. Macht's gut, bis zur nächsten Folge und ciao.